Der Friedensnobelpreis ist im Portfolio aller Nobelpreise, die aktuell vergeben werden, der wichtigste und auch international am meisten beachtete, gerade in unseren sehr konfliktbeladenen Zeiten mit kriegerischen Auseinandersetzungen rund um den Erdball. Am Freitag wurde der diesjährige Preisträger verkündet, beziehungsweise es ist eine ganze Organisation, Nihon Hidankyo, nie wieder Hiroshima, nie wieder Nagasaki. Der Name ist unter anderem anknüpfend an die bedeutende Rede 1982 vor den Vereinten Nationen. Sie haben das Grauen der Atombombenabwürfe über Nagasaki und Hiroshima vor inzwischen fast 80 Jahren miterlebt und wollen künftige Generationen warnen. Und so die Begründung der Jury, die Menschen hinter der Organisation geben den Überlebenden eine Stimme. Privat und wissenschaftlich mit dem Thema der Atombombenüberlebenden beschäftigt ist seit Jahrzehnten Professorin Dr. Gabriele Vogt. Sie ist Japanologin und Direktorin des Departments für Asienstudien an der Ludwigs-Maximilians-Uni München und wir sprechen jetzt live mit ihr. Frau Vogt, Sie haben ja auch lange selbst in Japan gelebt. Wie haben Sie denn dort den Umgang auch mit dem Thema erlebt?
Ja, schönen Nachmittag. Genau, das stimmt. Ich habe lange in Japan gelebt, wahrscheinlich ungefähr 10 Jahre. Und das Thema Atomwaffen, aber generell vielleicht auch Atom, also inklusive Energie, ist sicherlich ein Thema, was im öffentlichen Diskurs in Japan sehr präsent ist. Natürlich sowieso jedes Jahr am 6. August der Gedenktag Hiroshima, am 9. August der Gedenktag für Nagasaki. Aber auch darüber hinaus muss man schon sagen, das ist ein Thema, das gerade auch im Bereich der Friedenserziehung immer noch sehr aktiv ist. Also viele japanische Schulklassen machen im Sommer ihre Ausflüge in die Friedensgedenkstätten in Hiroshima und Nagasaki. Viele der Überlebenden der Atombombenabwürfe, die ja nun auch immer älter werden, die gehen auch in die Schulen heute noch und erzählen sozusagen ihre Geschichte, ihre Erlebnisse. Also das ist wirklich schon auch von der Schulerziehung an Teil des Lebens in Japan.
Inwiefern hat sich die Organisation Nihon Hidankyo denn um die Dinge vor Ort gekümmert? Sie waren ja, glaube ich, auch ja vor einiger Zeit schon da und konnten das auch miterleben.
Genau, das ist korrekt. Ich war selbst als Jugendliche mit einem Homestay, als ich das erste Mal in Japan war, auch in Hiroshima. Und in meiner Gastfamilie gibt es eben auch die beiden Elternteile, die eben selbst sogenannte Hibakusha sind. Also Hibakusha nennt man diejenigen, die selbst den Atombombenabwurf überlebt haben. Und man muss schon sagen, die Nihon Hidankyo, die jetzt auch den Friedensnobelpreis bekommen hat, die hat sich 1956 gegründet als Organisation, die zunächst mal so eine Art Interessensvertretung für die Hibakusha war. Das heißt, da ging es um so ganz pragmatische Dinge wie, wer übernimmt eigentlich die Arztrechnungen für die Hibakusha. In Japan, das muss man vielleicht dazu sagen, gibt es immer so einen Eigenanteil bei jedem Arztbesuch. Und das war zum Beispiel so ein Thema, da hat sich die Nihon Hidankyo dafür eingesetzt, dass also da der japanische Staat einsteigt sozusagen und die Kosten übernimmt. Also zu Beginn war die Vereinigung sicherlich einfach eine Interessensvertretung für die Überlebenden der Atombombenabwürfe.
Wie ist denn die Situation jetzt? Denn Sie sagen ja auch, dass der Ukraine-Krieg regelrechte Schockwellen in Japan ausgelöst hat. Wie wirkt sich das denn aus?
Genau, ja, auf jeden Fall. Also Japan hat ja dann in der Nachkriegszeit so in seiner eigenen Außen- und Sicherheitspolitik sehr, sehr stark diese Philosophie des Pazifismus vertreten. Das ist auch in der japanischen Verfassung verankert, dass man eben in der Verfassung sich selbst auch hier Fesseln auferlegt und sagt, wir wollen keine Armee haben, wir wollen also auch nicht Krieg als politisches Mittel nutzen. Und mit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hat der damalige Premierminister Kishida, der übrigens selbst aus Hiroshima kommt, gesagt, Ukraine heute ist Taiwan morgen. Der hat also von Anfang an eigentlich diese Parallele gezogen von potenziell aggressiven, großen Nachbarländern, die eben kleinere Länder womöglich auch mit militärischer Gewalt versuchen, sich einzuverleiben. Und damit hat Kishida, der Premierminister, eben durchaus diesen Ton gesetzt, dass Japan anfing, seine eigene pazifistische Ideologie zu überdenken. Und das ist durchaus ein Prozess, den wir heute so in voller Fahrt sehen, dass hier von diesem auf nie wieder Hiroshima, nie wieder Nagasaki basierenden Pazifismus doch Schritt für Schritt abgekehrt wird.
Welche Rolle spielen die Wahlen in ungefähr 2 Wochen am 27. Oktober? Da wird ein neuer Ministerpräsident gewählt. Geht es weiter wie bisher?
Naja, also der LDP-Parteivorsitz, also der Vorsitz der Regierungspartei, Liberaldemokratische Partei Japans, der hat ja schon Ende September gewechselt und Anfang des Monats ist also der neue Parteivorsitzende Ishiba auch schon sozusagen zum Premierminister im Parlament gewählt worden. Aber der hat eben jetzt gleich Neuwahlen ausgerufen und versucht sich natürlich die Legitimation auch des Volkes zu holen. Und man merkt schon, dieser neue Premierminister Ishiba, der jetzt hofft, am 27. Oktober wieder bestätigt zu werden, der versucht außenpolitisch neue Akzente zu setzen. Der hat gleich in der ersten großen beachteten Rede davon gesprochen, dass es auch in Asien so etwas wie die NATO geben müsste, also Multilateralismus gestärkt werden müsste. Er hat auch ganz klar darauf hingewiesen, dass Japan mit China, mit Nordkorea, aber auch mit Russland einfach 3 Nachbarn hat, die ein Sicherheitsrisiko darstellen. Und er hat tatsächlich auch in diesem Zusammenhang gesagt, dass Japan vielleicht seine nicht-nuklearen Prinzipien hier mal überdenken müsste und damit also tatsächlich das erste Mal etwas ausgesprochen, was bis dahin undenkbar war für einen japanischen Premierminister.
Was würden Sie sagen, welche Rolle oder wofür steht dieser spezielle Friedensnobelpreis jetzt an Nihon Hidankyo?
Na, ich denke, der Friedensnobelpreis hat natürlich ein großes Zeichen innerhalb Japans gesetzt. Also ich hatte jetzt auch am Wochenende zum Beispiel Kontakt zu einigen Menschen in ganz Japan, die eben in der Friedensbewegung aktiv sind. Und da muss man sagen, das ist auch wirklich eher die ältere Generation. Also bei den Jüngeren ist das gar nicht mehr so das große Thema. Die sind da wesentlich pragmatischer. Und diejenigen, mit denen ich in Japan Kontakt hatte, die waren wirklich alle sehr gerührt. Die haben das empfunden als eine Bestätigung ihrer jahrzehntelangen Arbeit, dieses Engagements für den Frieden. Und ich glaube, dass da auch innerhalb Japans sehr, sehr deutlich das nochmal wahrgenommen wird als ein Zeichen dafür, dass eben diese pazifistische Ideologie der letzten Jahrzehnte am Leben erhalten werden sollte und man eben doch durchaus vorsichtig sein muss mit einer Abkehr davon. Und ich glaube, darüber hinaus ist das Zeichen natürlich aber auch an die internationale Politik gerichtet. Und das hat man ja auch bei der Verkündung des Preises in Stockholm gehört, dass da eben auch durchaus auf die aktuellen Atommächte der Welt versucht wurde, einzuwirken und zu sagen, ne, also hört euch die Geschichten an der Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki, bevor ihr hier tatsächlich mit dem Gedanken spielt, Atomwaffen einzusetzen. Also in diesem Sinne denke ich, ist das schon auch so eine Zeit der multiplen Krisen, wo hier das Nobelkomitee nochmal ein Zeichen setzt und sagt, es geht auch anders, vielleicht es muss auch anders gehen.
Vielen Dank, Frau Professorin Dr. Gabriele Vogt, Japanologin und Direktorin des Departments für Asienstudien an der LMU in München, für das Live-Gespräch hier auf SR Kultur. Es ging um den Nobelpreis für Nihon Hidankyo, nie wieder Hiroshima, nie wieder Nagasaki.